Abend ist. Morgen haben wir ja morgen früh nochmal, aber ging doch schnell rum die Woche. Und heute haben wir ein Thema, auf das sich jeder, glaube ich, freut. Liebe. Hat jeder wahrscheinlich schon mal mit zu tun gehabt, gehe ich mal davon aus. Und ich habe in meinen Vorbereitungen mal ein bisschen so im Internet gestöbert, was denn da zum Thema Liebe zu finden ist. Da gibt es ja jede Menge. Und zum Thema Liebe macht blind habe ich ein Schild entdeckt. Und das wollte ich euch mal zeigen. Da steht drauf, Liebe macht blind, aber wer verheiratet ist, kann plötzlich wieder sehen. Das fand ich originell. Ich kann es nicht beurteilen, ich bin Single. Aber scheint eine Lebensweisheit zu sein. Und dann habe ich noch ein Gedicht vom Shakespeare entdeckt. Ich bin jetzt nicht so der Gedichtemensch. Aus Sommernachtstraum. Ihr Gebildeten werdet sicher wissen, um was es da geht. Da schreibt die Helena über die Liebe. Und sie sagt über die Liebe, sie sieht mit dem Gemüt, nicht mit den Augen. Und ihr Gemüt kann nie zum Urteil taugen. Drum nennt man ja den Gott der Liebe blind. Auch malt man ihn geflügelt und als Kind, weil er von Spiel zu Spielen fortgezogen, in seiner Wahl so häufig wird, was kommt? Betrogen. Die Liebe, die macht manchmal tatsächlich blind. Wir verlieren so ein bisschen das Urteilsvermögen. Ich habe auch komische Dinge angestellt, als ich verliebt war. Zuallererst mal konnte ich einen Tag lang nichts essen, was für mich sehr ungewöhnlich ist. Und dann habe ich Dinge gemacht, die habe ich noch nie gemacht. Ich habe mir monatelang überlegt, oh, bald ist 1. Dezember, Adventskalender. Ich muss einen Adventskalender machen. Und meiner muss besser und größer und schöner und origineller und kreativer sein als alle anderen 3 Millionen Adventskalender da draußen. Und meine Freundin hat zu der Zeit in Freiburg studiert. Ich habe in der Nähe von Ulm gelebt, 2,5 Stunden Autofahrt. Und ich habe ja ein großes Herz gebastelt, das ich dann über ihr Bett gehängt habe. Und an dem riesigen Herz war so eine Lichterkette dran, ganz toll. Und 24 Geschenke mit netten Dingen drin. Und ich bin dann extra an dem Abend, wo sie Hauskreis hatte, bin ich da runtergefahren, habe mich in ihr Schlafzimmer eingeschlichen, habe mit einem Bohrer Löcher in die Decke gebohrt, obwohl das verboten war, und habe ihr diesen riesigen Adventskranz da aufgehängt, so ein großes Herz. Das war so groß, ich musste es zerteilen, dass ich es überhaupt ins Auto reinkriege. Und bin 2,5 Stunden, ich stand noch im Stau, dann waren es 3 Stunden da runtergefahren, habe eine halbe Stunde mich abgemüht, das Ding da hochzuhängen und bin dann wieder 2,5 Stunden nach Hause gefahren, ohne sie zu sehen. Nur um sie zu überraschen. Da machst du schon komische Dinge. Ich könnte noch andere Dinge erzählen, aber es gibt Wichtigeres heute Abend. Aber die Liebe, das ist schon was Seltsames. Wir reden alle davon. Wir hören uns ständig Lieder an. Wir gucken Rosamunde Pilcher, also das machen die Frauen. Und doch tragen von uns viele ganz bittere Verletzungen davon, von enttäuschter Liebe. Wo eine Freundschaft, vielleicht auch eine Ehe, zu Bruch gegangen ist. Wo vielleicht auch in der Familie Zerbruch geschehen ist. Vielleicht bist du ein Scheidungskind. Oder du hast Zoff mit deinen Eltern und lebst nicht mehr bei ihnen und lässt dich auch nicht mehr blicken. Und doch sehnst du dich irgendwie nach der Liebe der Eltern. Oder in der Schule oder an der Uni bist ausgegrenzt, unbeliebt, unsportlich, haben wir gerade im Anspiel gesehen. Vielleicht bist du auch ein ungewolltes Kind, so ein Nachzügler. Und deine Eltern lassen dich das auch spüren. Eigentlich wollten wir dich gar nicht. Gibt es jede Menge Gründe, dass wir verletzt sind wegen der Liebe. Und dann gibt es diese einsame Liebe, nicht nur die erschütterte, die enttäuschte Liebe, sondern die einsame Liebe, wo ich vielleicht Single bin und mich sehne nach einem Gegenüber. Oder ihr Witwen und Witwer unter uns. Na, da fehlt der Partner, ist gestorben. Und du bist einsam. Die Liebe kann ganz schöne Schmerzen anrichten in unserem Leben. Und ich frage mich manchmal, warum haben wir eigentlich nicht die Nase voll vom Thema Liebe? Doch komisch. Na, wenn du dir die Finger verbrennst auf der Herdplatte, das lernst du sofort, da lang ich nicht mehr hin, wenn die angeschalten ist. Aber beim Thema Liebe scheint uns immer etwas anzutreiben, obwohl wir enttäuscht wurden, obwohl wir verletzt sind, obwohl wir einsam sind, immer wieder auf die Liebe zu hoffen, auf die große Liebe zu hoffen. Diese Sehnsucht, geliebt zu sein, die steckt in uns Menschen drin. Ich möchte euch heute Abend von einer Frau erzählen, die viele Enttäuschungen erlebt hat in ihrem Leben. Und sie hatte sicherlich auch ein Stück weit die Nase voll von der Liebe. Und doch hat sie sich nach Liebe gesehnt. Und vielleicht geht es dir heute Abend so ähnlich. Du bist auf der Suche nach der wahren Liebe und hast sie bis jetzt nicht gefunden. Sie war auf Gespräch und niemand hat sich wirklich für sie interessiert. Aber sie lernt ein paar Dinge über Jesus, denn Jesus begegnet ihr. Das ist mein erster Gedanke heute Abend. Jesus interessiert sich für mich. Da heißt es in Johannes 4, da kam Jesus in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war aber um die sechste Stunde, es wäre 12 Uhr nachmittags. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Und seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Soweit mal. Das ist schön, wenn sich Leute für einen interessieren. Mir ging das im College so, ich habe in den USA studiert und da gab es so eine Welcome Week, so eine Willkommenswoche für die Neuen, für die internationalen Studenten, dass die sich ein bisschen an die Amis gewöhnen können. Und war alles ganz toll, war super, war klasse. Die waren alle ganz happy, dass wir da waren. Und dann ging die erste Studienwoche los und auf meinem Weg zu einem der Gebäude kommt mir ein Ami entgegen, mit dem ich die Woche davor viel zu tun hatte. Und er läuft an mir vorbei und sagt, oh, how are you? Und ich als guter Deutscher, ne, fange an zu überlegen, how are you? Was heißt das nochmal? Ah, wie geht es dir? Okay, was sage ich dem jetzt? Und habe versucht, ihm eine Antwort zu geben. Und dann wollte ich mit einer Antwort rausrücken und mit ihm reden. Dann waren schon 30 Meter weiter. Ich habe nicht gewusst, dass das nur so eine Begrüßungsformel ist. Wenn da einer sagt, wie geht's dir, eigentlich interessiert es ihn überhaupt gar nicht. Ist bitter. Umso schöner, wenn einer dich fragt, hey, wie geht's dir denn? Und es ernst meint und sich Zeit nimmt zuzuhören. Jesus reist von Judäa, das ist im Süden von Israel, nach Galiläa, das ist oben im Norden. Und dazwischen lag so eine Art Bundesland, Provinz, wie ihr es auch immer nennen wollt. Und das war Samarien. Und das waren ganz besondere Leute. die waren zur Zeit des Alten Testaments von den Assyrern vermischt worden. Das waren ursprünglich Juden und die wurden vermischt mit anderen heidnischen Völkern. Und es waren keine hundertprozentige Juden mehr. Die konnten also ihre jüdische Linie nicht mehr klar nachweisen. Und für die anderen Juden war das ganz schlimm. Die haben gesagt, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und wenn die auf Wanderschaft gingen von Jerusalem nach Galiläa, vom Süden zum Norden oder andersherum, dann sind die immer über den Jordan drüber. Auf der anderen Seite vom Jordan sind sie hochgezogen und dann oben im Norden sind sie wieder über den Jordan drüber. Haben also einen riesigen Umweg gemacht, nur um diesen Samaritern aus dem Weg zu gehen. Die hätten keinen Fuß in dieses Land reingesetzt. Sie hätten sich unrein gemacht. Und Jesus, das ist dem sowas von egal. Der läuft da geradeaus durch. Und dann setzt er sich in einen Brunnen hin, weil er Durst hat und wartet, was so abgeht. Und dann kommt eine Frau, mitten in der Mittagshitze. Und dann fragt Jesus diese Frau: Du gute Frau, könntest du mir bitte was zu trinken geben? Ich habe Durst. Und sie ist sehr überrascht. Wie? Du fragst mich nach Wasser, da ich doch eine samaritische Frau bin? Man konnte an Jesus sehen, dass er Jude war. Er war Rabbiner, die hatten besondere Kleidung an. Sie konnten es sehen, dass er anders gekleidet war. Und sie wusste sofort, wahrscheinlich auch im Dialekt von Jesus, das ist kein Samariter, das ist ein Jude. Und der spricht mich an, wo alle anderen Juden einen riesen Bogen um mich herum machen. Und dann spricht er auch noch eine Frau an. Damals galten die Frauen nichts. Das hat sie schon gewundert. Wie kommt es, dass der sich für mich interessiert? Gut, er hat Durst, aber ein Jude würde selbst, der würde wahrscheinlich lieber verdursten, als eine samaritische Frau um Hilfe zu bitten. Jesus will Gemeinschaft mit ihr. Ich glaube, dass Gott, sein Vater, diese Situation ganz bewusst genutzt hat, gebraucht hat, um mit dieser Frau in Beziehung zu kommen. Und Jesus will auch Gemeinschaft mit dir. Und vielleicht passt du nicht so ganz in das Schema rein, wo du denkst, oh, ich weiß auch nicht, ob Jesus mit mir Beziehung haben will, ob der überhaupt Interesse an mir hat. Ja, ich versuche gut zu leben, aber weiß auch nicht. Vielleicht bist du ja das schwarze Schaf in der Familie, soll es ja geben. Vielleicht bist du der Versager, dem nie was gelingt. Vielleicht wirst du auch gemieden von der Familie, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Jesus interessiert sich für dich. Und Jesus hat eine ganz hohe Meinung von dir. Und das ist das Thema unseres Abends. Liebe. Und das Überthema, Liebe ohne Ende. In Jesus sehen wir Gottes Liebe ohne Ende für uns Menschen. Und was Gott über dich denkt, das hat er schon im Alten Testament geschrieben. Zum Beispiel im Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Das durfte dieser Psalmbeter erkennen. Ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich habe eine Aufgabe für euch. Wenn ihr morgen früh aus dem Bett kriecht und nachdem ihr euren Kaffee gemacht habt, ihr so langsam ins Bad euch wälzt und das erste Mal euch am Waschbecken hochzieht und in den Spiegel guckt, sagt doch diesen Vers: Herr, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich weiß nicht, ob dir das leicht fällt, weil du es ganz anders denkst. Und weil vielleicht auch andere ganz anders über dich denken. Aber Gott sagt, du bist wunderbar gemacht. Weil ich mein Ja zu dir gegeben habe. ich wollte dich und deswegen bist du wunderbar. Und Gott will durch Jesus dieser Frau das klar machen: Ich hab dich lieb, ich interessiere mich für dich. Auch im Neuen Testament gibt es Stellen, die uns die Liebe Gottes deutlich machen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns Menschen darin, und wie hat er es erwiesen? Dass Christus für uns gestorben ist, als wir liebe Menschen waren. Nee, als wir noch Sünder waren. Gott kennt unseren Mist in unserem Leben. Und ich habe diese Woche schon viel darüber geredet und ich hoffe, ihr seid so ehrlich zu euch selber, weil ich bin auch ehrlich zu mir. Ich mache jede Menge Mist. Und ich weiß, dass wir Sünder sind, weil es die Bibel sagt. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich das immer wieder mir eingestehen. Aber Gott hat seine Liebe zu mir, zu dir schon gezeigt, als du noch Sünder warst. Nicht erst, als du dich gebessert hast, sondern schon davor. Er hat sein Allerwertvollstes, seinen einzigen Sohn, geopfert. Das ist mal ein Ausdruck von Liebe. Das deutsche Wort Liebe ist ein bisschen einsilbig, auch wenn es zwei Silben sind. Wir haben nur einen Begriff für Liebe. Ja, du kannst zu deiner Frau sagen, oh du, ich liebe Schnitzel und Pommes. Und im gleichen Atemzug kannst du sagen, boah, ich liebe dich. Und ich hoffe, da ist ein Unterschied. Das Griechische hat mehrere Begriffe und ich will da jetzt gar nicht groß drauf eingehen, aber ein Begriff ist diese Agape-Liebe, die Gottesliebe. Eine Liebe, die wir uns gar nicht verdienen können, die Liebe Gottes zu uns Menschen ausdrückt. Das ist eine Art von Liebe, die können wir gar nicht begreifen. Das ist eine Liebe, die sich aufopfert, obwohl wir Sünder sind. Und 1. Korinther 13 schreibt über diese Liebe. Ich möchte euch da ein paar Verse vorlesen. Die wird ja auch oft an Hochzeiten gelesen und meines Erachtens oft missinterpretiert. Sie beziehen das dann auf die menschliche Liebe zueinander, zum Partner. Dort ist aber das Wort Agape gebraucht, diese Gottesliebe. Und da heißt es in 1. Korinther 13, Vers 4 zum Beispiel, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Das ist mal eine Unterscheidung zu der menschlichen Liebe. Wir lieben uns und wollen, dass uns jemand liebt. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Von welcher Liebe redet der eigentlich? Es ist die Gottesliebe. Und in den Johannesbriefen heißt es, Gott ist Liebe. Er liebt nicht nur, sondern es ist ein Wesenszug von ihm. Gott kann gar nicht anders als zu lieben, weil er Liebe ist. Und Jesus ist Gottes Sohn und deswegen ist Jesus Liebe. Und deswegen können wir diese Bibelstellen zum Beispiel statt Liebe das Wort Jesus einsetzen. Jesus ist langmütig und freundlich. Jesus eifert nicht. Jesus treibt nicht Mutwillen. Jesus bläht sich nicht auf. Jesus verhält sich nicht ungehörig. Jesus sucht nicht das Seine. Jesus lässt sich nicht erbittern. Jesus rechnet das Böse nicht zu. Jesus freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Jesus freut sich aber an der Wahrheit. Jesus erträgt alles. Jesus glaubt alles. Jesus hofft alles. Jesus duldet alles. Das ist die Liebe Jesu zu dir. Und wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, dann sagt die Bibel, dass Jesus in dein Leben kommt, dass sein Heiliger Geist dich erfüllt. Das heißt, Gott wohnt in dir drin. Und ich möchte jetzt doch einen Satz zu dem sagen, was gestern passiert ist. Und wie wir uns als Jesusgläubige verhalten. Da ist Unrecht geschehen. Da ist Böses geschehen. Da ist Schlimmes geschehen. Und wir schütteln den Kopf. Und ich kann gut verstehen, wenn in dem einen oder anderen Hass aufkommt. Und Verbitterung kann ich absolut verstehen. Und wenn du vielleicht Leute hast, die Unrecht erfahren haben, vielleicht auch du selber, und jemand hat dir was Böses getan, aus dir heraus, aus mir heraus, kann ich diese Person nicht lieben. Kann ich nicht. Schaffe ich nicht. Na, wir hatten die Frage vor kurzem, was ist, wenn Kinder missbraucht werden? Ja, den kann ich nicht lieben, der Kinder missbraucht. Das ist furchtbar. Dem könnte ich an die Gurgel springen, ganz ehrlich. Aber wenn ich Kind Gottes bin, dann weiß ich, dass Jesus in mir lebt. Und dann weiß ich, dass seine Liebe mich verändern will. Dort, wo ich nicht lieben kann, will er für mich lieben. Dort, wo ich nicht vergeben kann, kann er vergeben. Dort, wo ich verbittert bin, kann er meine Verbitterung lösen. Und wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du in dieses Wort Liebe hier im 1. Korintherbrief deinen Namen einsetzen. Nicht, weil du das aus dir heraus kannst, sondern weil Jesus in dir lebt und er durch dich die Welt verändern will. In meinem Fall wird es dann heißen, ich getraue mir es gar nicht zu sagen, weil ich das von mir nie behaupten würde, aber Jesus lebt in mir. Michael ist langmütig und freundlich. Michael eifert nicht. Michael treibt mich nicht Mutwillen. Michael bläht sich nicht auf. Michael verhält sich nicht ungehörig. Michael sucht nicht das Seine. Michael lässt sich nicht erbittern. Michael rechnet das Böse nicht zu. Michael freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Michael freut sich aber an der Wahrheit. Michael erträgt alles. Michael glaubt alles. Michael hofft alles. Michael duldet alles. So will Jesus mich verändern. Und wo Böses in dieser Welt geschieht, da möchte Michael das Böse nicht zurechnen. Nicht, weil ich es aus mir heraus könnte, sondern weil ich weiß, Jesus liebt auch die Attentäter, die das gemacht haben. Er liebt nicht die Ungerechtigkeit. Aber er liebt den Menschen, der fähig ist, solch Schlimmes anzurichten. Und deswegen lässt sich Michael auch nicht erbittern, weil er weiß, dass Jesus sich nicht erbittern lässt. Und deswegen sollten wir beten. Nicht nur für die Opfer, für die Familien, für Europa, für die Politiker, für die Verantwortlichen, sondern wir sollten auch für die Verbrecher beten. Das ist die Gottesliebe, die wir Menschen gar nicht produzieren können, sondern es ist Gottes Liebe durch uns. Und diese Liebe will Jesus dieser Frau am Brunnen zeigen. Und es geht hier weiter, die Frau, die sagt ja diese oder stellt diese Frage: Wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Und jetzt antwortet Jesus ihr, und es ist eine komische Antwort. Er sagt zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und der gebe dir lebendiges Wasser. Komisch. Bringt mich zum zweiten Punkt. Jesus stillt meinen Lebensdurst. Ihr seht alle relativ lebendig aus, auch am Ende von einer langen Woche. Aber anscheinend gibt es mehr im Leben als nur das Leben. Zu funktionieren, lebendig zu wirken. Jesus will dieser Frau, die lebendig ist, sie steht ja vor ihm, sie kann reden, sie kann Wasser schöpfen, die ist lebendig. Und Jesus sagt zu ihr: Gute Frau, wenn du eine Ahnung hättest, wer gerade mit dir spricht, dann würdest du mich um ein besonderes Wasser bitten, um lebendiges Wasser. Wasser, das dir ewiges Leben schenkt. Etwas, das deinen Lebensdurst stillt. Vielleicht auch etwas, was deine Sehnsucht nach Liebe stillt. Das ist ja auch so ein Lebensdurst, der in uns drin ist, den wir nicht unterdrücken können, egal wie oft wir schon verletzt wurden. Die Frage ist, warum haben wir denn so einen Lebensdurst? Warum sind wir durstig nach Liebe? Die Bibel gibt uns auch dazu eine Antwort, im Alten Testament schon. In Jeremia 2, Vers 13, da heißt es: Denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Er sagt zu seinem Volk, in dem Fall war es Volk Israel, aber man kann es auch auf Leute übertragen, die vielleicht religiös sind, sich Christen nennen, aber mit Gott keine Beziehung haben. Er sagt: Hey, ihr habt die lebendige Quelle verlassen. Ist klar, dass ihr Durst bekommt. Wenn ihr Verbindung mit mir hättet, dann hättet ihr Verbindung zu einer lebendigen Quelle und ihr wärt nie durstig. Aber anstatt bei mir zu bleiben, habt ihr euch irgendwelche Löcher gebaut, wo sich hoffentlich das Wasser drin sammelt und ihr daraus irgendwas zu schöpfen habt. Und wenn es nicht regnet, na, dann ist sie halt trocken. Und eure Zisternen, die sind noch so schlecht gebaut, die haben Risse. Das Wasser hält sich gar nicht da drin. Und an dem haltet ihr euch fest, das wird euch nicht Erfüllung geben. Ihr werdet euren Lebensdurst bei Dingen nicht finden, die woanders sind als bei mir. Und im Psalm 36, Vers 10 heißt es: Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens. Wenn ihr wandern seid, ich hoffe, das macht ihr ab und zu, ist gesund und schön, nimmt man immer so eine Trinkflasche mit. Ich war vor ein paar Jahren in Hindelang, habe den Klettersteig dort gemacht. Und ich glaube, das war der heißeste Tag des Jahres. Ich bin morgens um 4 mit der Stirnlampe losgelaufen, weil ich nicht nur den Klettersteig machen wollte, sondern den ganzen Berg besteigen. War dann um 8.30 Uhr oder so am Einstieg vom Klettersteig. Und die Sonne hat runtergeknallt und es war immer oben am Grat entlang. Und ich hatte 3-4 Liter Wasser dabei. Und die Sonne hat runtergeknallt und ich habe Durst gehabt und ich habe das Wasser getrunken. Irgendwann wurde das Wasser auch mehr zu einer Brühe, lauwarm, nicht mehr lecker, aber ich habe es trotzdem getrunken. Und irgendwann ist mir das Wasser ausgegangen. Ich wollte eigentlich woanders absteigen, aber ich habe auf der anderen Seite gesehen, da ist eine Berghütte, da gibt es hoffentlich Wasser, was zu trinken. Ich bin dann dort runtergestiegen. So ein Almdudler da, oder zwei, bestellt. Meine Wasserflaschen wieder aufgefüllt. Der hat zu mir gesagt, nehmen Sie die Gondel runter, Sie haben heute schon genug gemacht. Und ich in meinem männlichen Stolz und Ehrgeiz, nee, was ich angefangen habe, bringe ich auch zu Ende. Bin dann den halben Berg wieder hoch, auf der anderen Seite runter, in ein Tal runter. Und es hat sich gezogen und ging nie zu Ende. Und unten musste ich nochmal am Bach auffüllen. Und um 21:45 abends hat mich eine Frau aufgegabelt im Auto und hat gefragt, möchten Sie mitfahren? Und ich, Wenn du kein lebendiges Wasser bei dir hast, dann ist es nicht so angenehm. Wenn du ständig, wo gibt es was zu trinken? Ich brauche dringend was zu trinken. Aber wenn du an der Quelle lebst, brauchst du dir darum überhaupt gar keine Sorgen zu machen. Du hast frisches, lebendiges, gutes, leckeres, kühles Wasser. Bei Gott ist die Quelle des Lebens. Er stillt meinen Lebensdurst. Und Jesus sagt zu ihr, gute Frau, so ein Wasser habe ich dir anzubieten. Und die Reaktion ist verständlich. Sie sagt, Herr, gib mir solches Wasser. Das hört sich gut an. Das möchte ich haben. So ein Zaubertrank à la Obelix. Wer das noch kennt, die Älteren unter euch hoffentlich. Einmal davon trinken und nie wieder Durst zu bekommen, das hört sich gut an. Jesus hat natürlich was ganz anderes gemeint. Ihm ging es nicht um den Durst, den wir empfinden, wenn wir lange nichts getrunken haben, sondern ihm ging es um den Lebensdurst. Und sie sagt, gib's mir. Und jetzt kommt Jesus zum Kern des Problems. Und jetzt nimmt die Geschichte eine ganz dramatische Wendung. Und da komme ich zu meinem dritten Punkt. Jesus will meine Verletzungen heilen. Jesus will meine Verletzungen heilen. Auf diese Antwort der Frau, auf diese Reaktion, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen, heißt es dann im nächsten Vers, Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm wieder her. Ich will jetzt nicht über Frauen lästern. Bitte, Frauen, seid lieb zu mir. Aber manchmal wechseln Frauen mitten im Satz das Thema. Die Ehemänner verstehen es, glaube ich. Und wir Männer stehen da, hä? Ihr seid schon wo ganz anders. Aber jetzt macht es Jesus so. Sie sagt, Jesus, gib mir von dem tollen Wasser. Und Jesus sagt, geh und hol deinen Mann. Aber wisst ihr, Jesus ist wie so ein Arzt, der die Ursache angehen will. Der nicht nur so ein bisschen ein Pflaster draufkleben will und eine Schmerztablette, sondern er will die Ursache der Krankheit, das Problem, das eigentliche Problem aufdecken. Und das hören wir nicht gerne. Und wir gehen nicht gerne zum Arzt, zumindest ich nicht, weil ich Angst vor der Wahrheit habe. Aber Jesus ist dieser Arzt, der dieser Frau jetzt im ersten Augenblick wehtut, um ihr zu helfen, um sie zu heilen. Wie geht's wohl dieser Frau? Sie kommt nachmittags um 12 zum Wasserschöpfen. Das macht kein vernünftiger Mensch in diesen klimatischen Zonen in Israel. Da kommst du früh morgens oder abends. Von daher, warum kommt sie mitten am Tag? Bevor wir eine Antwort drauf finden, sagt sie, ich habe keinen Mann. Sorry, Jesus. Sie sagt, ich habe keinen Mann. Und dann sagt Jesus zu ihr, richtige Antwort. Du hast recht geantwortet. Gute Antwort gegeben. Und jetzt bohrt Jesus noch mehr nach. Er sagt zu ihr, 5 Männer hast du schon gehabt. Und mit dem du jetzt zusammenlebst, das ist gar nicht dein Mann. In wilder Ehe, wird man heute sagen, oder in der Lebenspartnerschaft, oder wie man das auch immer nennt. Sie hat sich nach Liebe gesehnt in ihrem Leben. Und 5 Ehemänner hat sie gehabt. Wir wissen nicht, ob der eine oder andere vielleicht auch gestorben ist. Aber dass alle 5 gestorben sind, ist eher unwahrscheinlich. Sie hat viel Enttäuschung erlebt, viel Leid erlebt in ihren Beziehungen mit Männern. Sie ist oft fallen gelassen worden. Vielleicht war sie auch selber mit dran schuld. Ich will sie gar nicht aus der Verantwortung rausnehmen. Aber auf jeden Fall war sie, was Liebe angeht, eigentlich nur eine Person, die ständig enttäuscht wurde. Und jetzt probiert sie es nochmal, aber sie hat im Prinzip schon aufgegeben, sie ist nicht mehr verheiratet. Sie lebt halt so zusammen. Es geht ja eh schief. Jetzt verstehen wir auch, warum Jesus diese Frage gestellt hat, geh hin und hol deinen Mann. Ich glaube, sein Vater im Himmel hat ihm das deutlich gemacht, diese Frau, die hat ein großes Problem. Die sehnt sich nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Liebe ohne Ende. Jemand, auf den sie sich hundertprozentig verlassen kann, wo sie weiß, der verlässt mich nicht. Und sie sucht es in ihren Beziehungen. Und sie reagiert, indem sie das Thema ändert. Jetzt wird sie plötzlich fromm. Sie redet über irgendwelche Stätten, wo die Juden anbeten und die Samariter anbeten. Und sie tut so, als ob sie sich im Glauben auskennt und versucht, Jesus so ein bisschen vom Thema abzulenken. Wie wir? Wenn Jesus bohrt und an die Ursache will unseres Lebens, dann sind wir plötzlich ganz fromm. Und kommen mit dem schönsten Ausreden daher, nur um vom Thema abzulenken. Jesus, darüber will ich jetzt nicht reden, aber schau mal her, unsere Gemeinde ist so toll und wir machen so tolle Sachen. Und Jesus sagt, hallo, ich rede gerade mit dir. Es geht um dein Leben. Wisst ihr, viele Menschen finden Jesus ganz gut. Aber wenn Jesus den Finger in die Wunde legt, dann plötzlich, tschüss, muss noch was machen. Und du hast jetzt die Wahl, du kannst entweder fromm rausreden, dich rausreden, oder du kannst ehrlich sein zu dir selber. Und Jesus wünscht sich, dass du ehrlich bist und endlich mal das Grundproblem deines Lebens angehst. Und die Bibel sagt uns, was dieses Grundproblem ist. Letztendlich ist es die Schuld, die uns trennt von Gott. Und durch die Sünde, durch die Abkehr von Gott kam all das Leid in die Welt, das haben wir schon an einem Abend ein bisschen besprochen. Und deswegen sind wir Menschen, wie wir sind. Deswegen sind wir manchmal so herzlos oder gewalttätig oder denken Böses über andere oder reden hintenherum über andere. Darf ich dich fragen, und bitte nicht antworten, aber beantworte es für dich. Wie geht's dir? Wie geht's dir persönlich in deinem Leben? Ich weiß, wenn die Frage gestellt wird, geben wir oft, ja, schon gut, und dann jeden Tag aufstehen und mein Sächle schaffen, sagen die Schwaben. Aber wie geht's dir wirklich? Diese Frau, die hatte so einen unsichtbaren Rucksack auf ihrem Rücken und der ist jetzt ein bisschen leicht. Ihrer war richtig schwer. Diese Enttäuschungen, diese Einsamkeit, diese Sehnsucht nach Liebe, das war wie ein Steinsbrocken in ihrem Gepäck und es hat sie runtergedrückt. Und ich glaube, dass wir alle so einen unsichtbaren Rucksack auf unserem Rücken tragen. wo unsere Enttäuschungen drin sind, unser Schmerz, unser Leid, unser Versagen, unser Ungewolltsein, alle die Dinge, die uns niederdrücken. Und Jesus sagt, du, ich kann dir lebendiges Wasser geben. Beziehungsweise du, ich kann dir diesen Rucksack abnehmen, weil ich Vergebung dafür habe. Einer der bekanntesten Verse in der Bibel ist Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott liebt nicht nur die gläubigen Christen. Gott liebt die ganze Welt. Die Hinduisten, die Buddhisten, die Animisten, die Islamisten, die Muslime, alles, allen. Die Atheisten, die Hedonisten und was ihr sonst noch für Isten habt. Er liebt sie alle, obwohl sie sich von ihm abgekehrt haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und das, weil er für unsere Schuld gestorben ist. Damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben und nicht verloren werden. Das ist der große Unterschied zwischen den Religionen und dem christlichen Glauben. Ich rede jetzt nicht über das Christentum. Ich rede über den christlichen Glauben, die Beziehung zu Jesus. In allen Religionen versucht der Mensch, Gott zu beeindrucken, indem er, was weiß ich nicht, alles unternimmt. Nach Mekka pilgert, Almosen gibt, manche ritzen sich, robben auf Knien irgendwo hin. Und Gott sagt, lass das. Das reicht nie im Leben. Wie willst du mich denn beeindrucken? Ich habe dich lieb und ich will die Krankheit deines Lebens gesund machen. Ich will sie wegnehmen, diese Krankheit. Und das ist die Sünde. Das ist das, was dich von Gott trennt. Und nichts in dieser Welt kannst du dazu beitragen, dass diese Trennung weggeht. Gar nichts. Aber ich, Gott, ich habe die Lösung bereitet in meinem Sohn, der ohne Schuld war, der diese Schuld beglichen hat. Und ich biete es dir an in Jesus. Wir haben diesen anderen Vers gehabt, denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber oder das Geschenk Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und du hast die Wahl, auch heute Abend. Will ich dieses Geschenk annehmen oder nicht? Jesus hat schon alles getan. Er ist gestorben für dich. Er hat deine Schuld vergeben. Aber sie wird für dich erst real, diese Vergebung, wenn du dieses Geschenk annimmst. Ich kann dir ein Geschenk hinhalten und sagen, du, ich habe ein Geschenk für dich. Und du kannst es angucken und sagen, ach toll, sieht toll aus, hört sich gut an. Aber das Geschenk, das gehört dir erst, wenn du es annimmst und auspackst. Und das ist Gottes Liebe. Er bietet dir heute Abend dieses Geschenk der Vergebung und der Beziehung zu ihm an. Und es ist besser als jede Liebesbeziehung, die du in deinem Leben haben kannst. In der Bibel heißt es, wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu. Gott bleibt dir immer treu. Gott liebt dich immer. Gott enttäuscht dich nicht. Deswegen auch heute Abend wieder diese Einladung, diesen Anfang zu wagen mit Jesus. Wenn du erkennst, ja, eigentlich habe ich Gott nie geliebt. Eigentlich habe ich mich von ihm abgekehrt. Und ich habe erkannt, ich brauche diese Beziehung zu Gott. In Jesus kannst du sie haben. Er macht diesen Weg wieder frei zu Gott. Und wenn du das erkannt hast in deinem Leben, dann mache ich dir den Mut. Komm mit deinem Rucksack, deinem unsichtbaren Rucksack, komm unters Kreuz, komm zu Jesus. Und lad's bei ihm ab und sag, Jesus, ich habe erkannt, ich bin ein sündiger Mensch. Ich lebe von dir getrennt. Und ich brauche deine Vergebung. Und ich will dieses Geschenk der Vergebung annehmen. Ich möchte mit dir in Beziehung treten. Ich möchte mit Gott Beziehung haben. Ich möchte ein neues Leben haben. Und ich möchte diese Liebe erleben, die nur du schenken kannst. Kein Mensch der Welt. Wenn du das heute Abend machen willst, lade ich dich ein, während unserem Lied, sollst gleich wieder singen, nach vorne zu kommen. Das Lied, das wir singen, ist: Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und schon allein die erste Zeile ist